Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
Herzlich willkommen zu Hirn und Heinrich, eine neue Folge, dem Wissenspodcast am DZNE. Das ist das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Ihr wisst, wir sprechen hier über diese fiesen, gemeinen Erkrankungen, ALS, Parkinson, Demenz und dankenswerterweise auch mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier am Institut, aber eben auch mit Angehörigen. Und heute lernen wir Sophia kennen, die ist in Österreich und lebt in einer ganz besonderen WG. Hallo Sophia.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, ich freue mich voll, dass ich heute dabei sein darf.
Ich habe gesagt, du lebst in einer besonderen WG. Das ist ein Podcast über neurodegenerative Erkrankungen. Bitte stell uns doch mal deine Mitbewohner vor.
Genau, also ich wohne in einer inklusiven Wohngemeinschaft gemeinsam mit meinem Papa und der ist demenziell verändert. Und wir haben aber auch noch andere Mitbewohnis, die eben nicht verwandt sind mit uns. Mhm. Genau, im Moment wohnen wir zu dritt da. Also mein Papa, unser Mitbewohner und ich. Und am Ende des Monats bekommen wir eine neue Person, die zu uns zieht. Wir sind schon ganz aufgeregt. Genau, und im Juni kommt dann auch mein Partner wieder zurück, der 3 Monate bei uns wohnt und 3 Monate immer nicht.
Mhm. Mitbewohner genau. Sind Leute, die eine Wohnung suchen oder sind das tatsächlich auch Menschen, wie du sagst, die demenziell verändert sind?
In unserem Fall sind es meistens StudienkollegInnen oder halt Leute in meinem Alter, die eben auch gern in einer Wohngemeinschaft wohnen wollen und die sich auch einlassen auf dieses manchmal ein bisschen abenteuerliche gemeinsame Leben mit meinem Papa.
Dann erzähl uns mal was von deinem Papa. Was ist das für ein Mensch?
Mein Papa ist ein sehr offener und kommunikativer Mensch mit ganz viel Humor. Und er freut sich halt immer sehr, wenn Besuch kommt oder wenn andere Leute da sind, die dann auch seine Witze noch nicht kennen.
Und darauf. Das ist so ein Väterding, oder?
Ich sage mal, mein Papa ist so der King of Dad Jokes, aber das Problem ist, er hat halt nur so eine relativ schmale Palette, weil er sich ja an die meisten nicht erinnern kann. Er denkt sich dann schon immer wieder auch neue aus und dann sind wir auch ganz überrascht und sind so, wow, er hat sich jetzt einen neuen ausgedacht und genau.
Was heißt denn, Verzeihung, was wolltest du sagen?
Genau, ich wollte noch sagen, dass Humor einfach total wichtig ist bei uns und auch so ein ganz verbindendes Element.
Was heißt demenziell verändert?
Das bedeutet, dass er kognitive Schwierigkeiten hat oder er ist räumlich immer wieder so ein bisschen desorientiert. Er hat ganz wenig Zugriff auf sein Kurzzeitgedächtnis. Es dauert bei ihm sehr lange, bis er sich Namen merken kann und er verwechselt dann oft trotzdem die Namen. Also ich habe einen Freund zum Beispiel, der besucht uns jetzt seit irgendwie 6 Jahren regelmäßig und ab und an kriegt mein Papst dann seinen Namen richtig hin und das ist dann immer eine ganz große Freude. Aber genau, meistens es ist halt nicht so. Er fragt auch ganz viel, was so sein Tagesablauf sein wird, was er morgen machen wird, weil er, obwohl wir da eine sehr regelmäßige Struktur haben und es eigentlich jeden Tag das Gleiche ist, vor allem unter der Woche, und das schon seit Jahren, das weiß er einfach nicht mehr.
Jetzt ist es ja eigentlich ungewöhnlich, ne, dass du als Tochter, du studierst was eigentlich?
Ich studiere zeitbasierte und interaktive Medienkunst.
Dann ist es ja eigentlich normal, dass man von zu Hause irgendwann wegzieht, eine WG gründet und sich dann mal regelmäßig bei den Eltern meldet. Wie kam es jetzt zu eurer Konstellation?
Naja, im Prinzip habe ich die ersten beiden Punkte auch gemacht. Also ich bin mit meiner Mutter und meiner Schwester aufgewachsen. Meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich noch relativ klein. Und ich bin dann fürs Studium, beziehungsweise zuerst für die Ausbildung, bin ich dann auch wieder eben zu meinem Papst zurückgezogen und habe dann relativ schnell festgestellt, dass wir in dem Haus sehr viel Platz haben, sehr viel mehr Platz, als wir zu zweit brauchen. Und dass wir beide total gerne mit anderen Menschen zusammenwohnen. Und dann habe ich auch schon 2019 eine damalige sehr, sehr gute Freundin von mir gefragt, ob sie zu uns ziehen möchte. Und genau, und so hat sich das dann entwickelt. Und der inklusive Gedanke ist immer stärker geworden und der Fokus darauf ist auch immer mehr in den Vordergrund gerückt.
Was war zuerst da, die WG oder die Demenzerkrankung deines Vaters?
Die Demenzerkrankung. Also mein Paps ist schon, also seine Grunderkrankung ist Multiple Sklerose und dann hat er auch eine Epilepsie bekommen und wie das ganz genau medizinisch zusammenspielt, ist, weiß ich jetzt auch gar nicht, aber er hat dann eben demenzielle Symptome entwickelt. Schon vor ungefähr 15 Jahren haben sich die zum ersten Mal irgendwie gezeigt und wir konnten die aber dann ganz lange auch nicht zuordnen und erst als es dann halt so richtig ganz deutlich geworden ist, dass er seinen Alltag nicht mehr alleine machen kann, da war es dann, also ja, da stand dann halt irgendwie auch dieses Demenz im Raum.
Was, kannst du dich an den Moment erinnern, wo dir so bewusst wurde, okay, jetzt wird's ein Problem, oder?
Ich kann mich an einen Moment erinnern, da war ich ungefähr 12 und bin von der Schule heimgegangen. Da haben wir eben schon nicht mehr bei meinem Papa gewohnt. Und da bin ich halt so nach Hause gelaufen und dann habe ich mich dran erinnert, also habe irgendwie halt drüber nachgedacht. Und das war so der Moment, wo mir klar geworden ist, mein Papa wird für immer krank sein. Der wird nie wieder gesund. Der wird gewisse väterliche Pflichten oder gewisse Vaterrollen einfach nie und nie mehr einnehmen können.
War das ein sehr trauriger Moment oder war das schon so der Moment, wo du dir vorgenommen hast, aber ich bleib natürlich an seiner Seite?
Nee, das war eigentlich ein sehr trauriger Moment. Wir hatten damals auch relativ wenig Kontakt, weil alleinerziehend sein ja doch sehr viel Kraft kostet und wenn man dann auch noch die Treffen mit der zweiten quasi elterlichen Bezugsperson organisieren muss und sich die aber dann an diese Verabredungen nicht hält. Und wir wussten halt damals nicht, dass er sich halt nicht mehr dran halten kann, sondern das war halt irgendwie so, ja, wir haben ihn eingeladen, zu uns nach Hause zu kommen und dann kam er irgendwie nicht. Dann habe ich ihn mal 2 Stunden zu früh auf dem Busbahnhof getroffen. Und wir haben aber damals irgendwie 40 Kilometer auseinander gewohnt. Also das war jetzt auch nicht irgendwie so, da kommt also zufällig, sondern er wusste wohl noch, dass er uns an dem Tag sehen soll. Und es war ihm auch wichtig, aber er konnte halt es mit der Uhrzeit nicht mehr.
Und es sind so. Das muss man ja aber auch erstmal begreifen, denke ich gerade.
Genau.
Ne? Also man sieht immer nur so die erste Ebene, wo bleibt der, wieso kümmert er sich nicht, wieso ist er unzuverlässig. Aber darauf zu kommen, dass da eine wirklich sehr schwerwiegende Erkrankung hintersteckt.
Ja, und auch so Dinge wie, also kurz nachdem sich die Eltern getrennt haben und wir ausgezogen sind, kam er uns in der Schule besuchen und das war für mich und meine Schwester halt total unangenehm, weil wir wollten das einfach gar nicht, dass er dann irgendwie plötzlich in der Pause oder im Unterricht dastand und wir haben uns dann auch immer unter den Tischen versteckt und dann hat halt meine Mama mit ihm gesprochen und unsere Lehrenden haben mit ihm gesprochen und waren halt immer so, hey, bitte komm nicht in die Schule. Die Kinder wollen dich ja sehen, aber nicht in der Schule. Und er hat halt immer gesagt, ja, natürlich, er kommt nicht in die Schule und stand irgendwie ein paar Tage später, stand er wieder da. Und es war halt so, also eben im Nachhinein gesehen, jetzt mit dem Wissen, das wir jetzt haben, ist es total traurig und dass wir da keine andere Lösung gefunden haben. Aber damals, also mich hat's einfach auch total verletzt, dass ich das den Eindruck hatte, meinem Papa ist es total egal, wie es mir damit geht, ob er jetzt in die Schule kommt. Und dass er das eben eigentlich nicht aus einer Böshaftigkeit gemacht hat, sondern einfach, weil er es nicht mehr anders konnte. Das kann ich halt jetzt eben irgendwie erst, 15 Jahre später sehen. Also, genau.
Jetzt lebt ihr zusammen in einer WG. Erzähl uns mal von eurem Lebensalltag, wenn du sagst, Humor ist bei uns total wichtig. Aber wir wissen ja auch, einen Angehörigen zu pflegen, das kostet auch ganz schön viel Kraft und Energie. Da gehört was zu.
Es ist schon immer wieder ein sehr anstrengender Alltag und gerade so diese Pflegesituationen fordern mich oft heraus. Die Entscheidungen, die man da treffen muss, denen fühle ich mich oft nicht gewachsen. Und auch so, also ich bin oft auch, es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man gerade zusammenlebt, aber es gab auch schon Mitbewohnende, wo es dann immer, also wo es halt wie auch in jeder anderen Wohngemeinschaft zu Situationen kam, die irgendwie geklärt werden mussten. Und da bin ich halt dann in vielen Situationen auch so ein bisschen ein bindendes oder klärendes Element und muss da irgendwie dann auch sehr schauen, dass ich meine eigenen Emotionen, meine eigenen Themen irgendwie so ein bisschen außen vor lasse. Und es verlangt halt einfach sehr viel Offenheit meinerseits oder unsererseits, also von allen, die bei uns wohnen und eben, ich würde mal sagen, es funktioniert insgesamt sehr gut, sonst würden wir das ja auch nicht mehr machen. Aber es gibt natürlich schon immer wieder herausfordernde Momente.
Welche? Wie würdest du das beschreiben?
Gerade gestern oder heute hatten wir, also wir haben auch einen mobilen Pflegedienst, der sich um die Grundpflege von meinem Papa kümmert. Was total gut ist, weil mein Paps halt sehr gerne, sehr früh aufsteht und das halt nicht so zum Studienalltag passt, dass du irgendwie um 7 Uhr aufstehst oder noch früher. Und es ist natürlich auch für die persönliche Integrität von meinem Paps ganz super, dass wir das, also dass ich für Grundpflegetätigkeiten nicht quasi regulär eingeteilt bin. Aber gestern hatten wir so die Situation, dass die Waschmaschine nicht mehr geschleudert hat und dann die mobile Pflege halt irgendwie mich drauf angesprochen hat und war so, hey, yo, kümmere dich drum, dass die Waschmaschine wieder läuft. Und ich hatte halt gestern einfach überhaupt keine Kapazitäten für und ich habe mich dann halt auch am Abend irgendwie dazu entschieden, dann FreundInnen zu treffen und mich nicht um die Waschmaschine zu kümmern und dann wache ich halt irgendwie heute Morgen dann um 7:30 auf und irgendwie mein erster Gedanke ist so, boah, die Waschmaschine und krieg halt so ein bisschen die Krise, weil ich weiß, wir müssen halt für Paps ganz, also fast täglich waschen. Mein Mitbewohner und ich hängen natürlich auch an der Waschmaschine und die Waschmaschine ist irgendwie älter als ich und sich da jetzt, also die kann ja dann irgendwie auch schon mal kaputt sein. Ich glaube, wir haben es jetzt eh wieder hinbekommen, aber halt irgendwie, dann stehst du auf mit und zusätzlich, dass die Waschmaschine halt irgendwie ein Problem ist, hast du dann halt auch noch so den Druck, dass du dir denkst, boah, und wenn ich das jetzt nicht sofort laufend bekomme, dann werden sich die Pflegenden aus der mobilen Pflege halt irgendwie auch, also dann muss ich mich auch damit ständig auseinandersetzen, dass mir die irgendwie dann sagen so, jo, hast du dich schon gekümmert um die Waschmaschine läuft nicht, das Flusensieb, die Waschmaschine und ist voll super, dass die da irgendwie auch dahinter sind und irgendwie mithelfen, dass alles läuft, aber es macht halt manchmal den Druck und das Mental Load quasi noch größer.
Ich wollte gerade sagen, Sophia, du bist Anfang 20, ne?
Ja, also, Mitte 20 am Ende mittlerweile, aber ja.
Ja, aber vielleicht geht's da gar nicht um die Waschmaschine. Ne? Das ist ja schon eine Wahnsinnsverantwortung, die du trägst. Bist du gut mit dir?
Ja, also meistens schon, manchmal nicht. Das ist, ich glaube, in so einer Situation wie meiner hat man grundsätzlich immer den Eindruck, dass man zu wenig tut. Und man könnte immer mehr tun. Aber da muss man schon auch mal irgendwie 5 Grad sein lassen und irgendwie auch sagen, hey, was ist eigentlich, was sind meine Prioritäten? Was sind die Prioritäten von meinem Paps? Ist es zum Beispiel meinem Paps wichtiger, dass er abends mit uns in der Küche sitzt und Musik hört? Oder kocht, oder ist es wichtiger, dass seine Hemden gebügelt sind? Und ich bin halt da ganz definitiv bei der Nummer eins dabei. Genau.
Wie reagieren denn so deine Freunde und Freundinnen und die Kommilitonen und Kommilitoninnen? Haben die eine Idee, was du für ein Leben führst?
Ja, also ich gehe ja sehr öffentlich auch damit um und also es gibt schon immer wieder Kontexte, wo ich das halt gar nicht erzähle, weil es irgendwie auch gerade nicht relevant ist, aber alle, die mich oder uns besuchen, werden natürlich auch vorher irgendwie so ein bisschen gebrieft quasi so. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass meine Mitbewohner das machen. Ich sage auch immer, es ist voll fein, wenn Leute zu uns auf Besuch kommen, aber das müssen schon auch so ein bisschen ausgewählte Leute sein. Menschen, die sich halt von Haus aus irgendwie mit Menschen mit Behinderung total schwer tun, sind bei uns nicht gut aufgehoben. Und mir ist es auch wichtig, dass man einfach irgendwie vorab sagt, yo, also eben der Papa von Sophia wird sich den Namen nicht merken können, der wird dieselben Witze irgendwie 4-5 Mal machen, der wird sich total freuen, dich zu sehen, der ist total offen, der ist total lieb, der ist überhaupt nicht aggressiv. Aber ja, man kann ihn vielleicht jetzt nicht so gut einschätzen. Und was halt irgendwie auch ein Symptom bei einer Demenzerkrankung ja sein kann, ist, dass er halt sehr starken Speichelfluss hat und das einfach für viele auch nicht so leicht ist, weil man dann irgendwie damit konfrontiert ist, dass jemand halt irgendwie so der Schlatz aus dem Mund rausrinnt. Genau. Da bin ich immer ganz froh, wenn man das irgendwie vorher halt so ein bisschen bespricht.
Wenn sich Menschen bewerben, bei euch zu wohnen oder sagen, ich interessiere mich dafür, wissen die, worauf die sich einlassen und was ist deren Aufgabe?
Also mir ist es ganz wichtig, dass die Leute wirklich ein gutes Bild davon haben, was hier stattfindet und was hier sein wird. Das limitiert natürlich auch, also gerade wir sind jetzt gerade in einem Mitbewohnenden-Suchprozess und es waren auch schon jetzt einige Leute dabei, wo ich gesagt habe, boah, mit denen würde ich mega gerne zusammenwohnen, aber die können sich's letztlich bei uns nicht vorstellen und das tut auch manchmal ein bisschen weh. Aber mir ist es da ganz wichtig, irgendwie offen zu sein, von Anfang an zu sagen, es ist ein großes Haus, alleine das Haus ist viel Arbeit, der Garten ist viel Arbeit, mein Paps ist da, mein Paps hat auch ein Recht, also es ist letztlich sein Haus, man kann ihn natürlich, also wenn er irgendwie in die Zimmer von den Mitbewohnern reinlatscht, können die natürlich die Türe zumachen und sagen, jetzt nicht. Aber es passiert halt und er freut sich halt einfach immer, wenn man mit ihm plaudert. Und gerade wenn man abends in der Küche kocht, dann ist es wichtig, dass man eben auch eine Portion für ihn mitkocht und dass man irgendwie, also dass wenn er da Lust hat, an dem Prozess des Kochens teilzuhaben oder auch nur daneben zu sitzen, dass er auch das Recht hat, das zu machen. Ja, es gibt immer wieder Phasen, wo wir ihn bitten, in seinen Bereich rüberzugehen, weil wir sagen, hey, wir wollen jetzt irgendwie, wir sagen immer Besen reiten, weil das versteht er. Also wir haben da auch so ein paar Codeworte quasi eingebaut, die irgendwie die Kommunikation dann leichter machen, weil wenn ich ihm jetzt sage, boah, geh rüber, ich habe gerade null Bock auf dich, dann ist das natürlich viel abweisender. Verletzend. Genau, und wenn ich sage, du, jetzt ist Hexenzeit, wir werden jetzt ein bisschen Besen reiten und da können jetzt einfach leider, Papas gerade nicht mitmachen, dann kann er das halt viel besser annehmen.
Würdest du sagen, ihr seid ein gutes Team?
Ja, wir sind definitiv ein gutes Team. Es ist auch mit allen Mitbewohnern immer unterschiedlich. Jede und jeder bringt irgendwie was Eigenes mit. Das ist total schön, das ist manchmal herausfordernd, aber mein Paps und ich, wir sind ein sehr gutes Team, wir kennen einander extrem gut. Er ist total feinfühlig auf seine sehr besondere Art und Weise und ich kann ihn mittlerweile recht gut lesen. Genau.
Sophia, warum machst du das? Ist es Liebe oder ist es Pflichtbewusstsein?
Das ist eine sehr gute Frage. Warum mache ich das? Ich glaube, zum Teil ist es halt einfach so gewachsen. Ich habe mich nach der Schule dazu, also nach dem Freiwilligendienst dazu entschieden, einfach wieder ins Haus zu ziehen. Ein bisschen aus pragmatischen Gründen. Ich habe damals eine kostspielige Ausbildung gemacht und wollte nicht unbedingt Miete zahlen und dachte mir auch so, naja, also wenn ich jetzt nicht zu meinem Papa ziehe, dann werde ich das wohl nie wieder machen. Und eigentlich ist es mir voll wichtig, dass diese Bindung irgendwie da nochmal stark da ist, dass ich nicht irgendwann später mal das Gefühl habe, boah, eigentlich habe ich die Zeit nicht gut genug genutzt. Mir war es auch wichtig, dass er mich weiterhin erkennt. Das ist schon noch ein großer Punkt, weil er erkennt zwar Menschen aus seiner Vergangenheit, aber wenn du dich halt viel veränderst und das macht man in den jungen Jahren, dann fällt es ihm halt schwerer, irgendwie diese Gesichter dann noch zuzuordnen. Und dann habe ich halt irgendwie da gewohnt und dann habe ich da zu studieren begonnen und dann kam die WG und jetzt ist es halt irgendwie so. Und ich finde es total schön, hier zu sein. Ich liebe unser nahes Verhältnis. Es fühlt sich halt auch voll an. Also es gibt mir auch irgendwie einen Sinn. Ich weiß, ich mache was Sinnvolles. Das war gerade während Corona halt ganz wichtig, wo ich gemerkt habe, ganz vielen von meinen FreundInnen ist so die Struktur weggebrochen und bei mir ist die Struktur nur viel, 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 viel stärker geworden. Ich wusste jeden Tag, ich habe was, wofür es sich lohnt, aufzustehen. Und auch so mit der Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema, die mir einfach total wichtig ist, weil ich zeigen möchte, man kann auch unter diesen Voraussetzungen ein gutes und weitgehend selbstbestimmtes Leben haben. Ja, das ist natürlich auch irgendwie eine Form von Selbstverwirklichung und gleichzeitig weiß ich auch, dass das hier auch nur eine Station in meinem Leben sein wird und das ist halt ein großer Stressfaktor manchmal, aber das ist irgendwo auch ein Lichtblick, der mir irgendwie hilft, im Moment zu bleiben.
Aber wirst du irgendwie einfach gehen können?
Nein, ich werde nicht einfach gehen können, aber ich werde gehen werden.
So. Aber ich habe den Eindruck, dass du da auch so ganz klar bist, ne? Weil wir sprechen auch hier oft mit Angehörigen, die einfach eine große Liebe und große Pflicht fühlen, aber auch sehr, sehr über ihre Grenzen gehen und sich das oftmals gar nicht zugestehen. Verstehst du?
Verstehe ich total gut, war ich auch schon dort. Was mir da halt krass geholfen hat und hilft, ist halt der Austausch mit anderen pflegenden Angehörigen, vor allem auch mit anderen Young Carers. Diese Auseinandersetzung, sei es jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit, sei es auch in meiner künstlerischen Tätigkeit und mir immer wieder auch bewusst zu machen, ja, jetzt gerade ist es gut, wie es ist, aber mein Papa ist ein Mensch im Prozess und ich bin ein Mensch im Prozess und es gibt einen Zeitpunkt, wo unsere Bedürfnisse nicht mehr zusammenpassen und dann dürfen wir uns auch eine neue Lösung finden, die für uns beide auch in einem entfernteren Verhältnis wieder passen wird. Und das klingt jetzt irgendwie so schön theoretisch, das macht mir praktisch natürlich schon krass auch Angst. Aber da ist es halt ganz wichtig, für mich irgendwie im Moment zu bleiben und zu sagen, jetzt bin ich da und jetzt bin ich auch wirklich da. Und ich finde, wir haben auch gerade mit Corona gelernt, das Leben ist nicht planbar. Und so hart es ist, in der Pflegesituation ist man eigentlich ganz oft am Reagieren und nicht am Agieren. Und das so ein bisschen zu akzeptieren, ist, glaube ich, auch entlastend.
Ja. Du hast einen Instagram-Account, ihr nennt euch Dahamas. Wird es österreichisch ausgesprochen? Dachte ich so, Dahamas? So,
Dahamas.
Da haben wir's? Oder geht es ums Zuhause? Die Zuhause, also die Dahamas? Oder?
Das mir? Ist ein klassischer Dad-Joke. Kommt auch von meinem Paps. Genau, weil er, wenn wir spazieren sind, einfach ungefähr alle anderen Menschen anquatscht, die spazieren gehen. Und dann fragt er sich so, wo ist es am schönsten? Und die richtige Antwort ist, auf den Dahamas. Es in Bahamas und Daham, das österreichische Wort für Zuhause. Ja, genau. Ich finde aber auch so diese, also quasi den Aspekt mit Dahamas, Auch gut, weil irgendwie das beschreibt so diese Situation so gut. So dieses, ja, da haben wir es. So, das, ja, das ist jetzt so. Genau, und unsere Kleine ist halt eine Anspielung an unsere kleine Farm. Genau, weil ich das als Kind irgendwie gelesen, also vorgelesen bekommen habe. Mhm. Und irgendwie so diese bisschen naiv kindliche Erzählperspektive darin immer sehr schön fand und die auch so ein bisschen mitnehmen möchte, weil ich glaube, dass es in Situationen wie unsere oft ganz hilfreich ist, dieses kindliche Staunen mitzunehmen, weil man dann einfach viele kleine Dinge finden kann, die schön sind. Und das lerne ich auch von meinem Papa.
Sophia, bestell doch deinem Papa einen ganz lieben Gruß von uns. Und,
das werde ich machen.
Ich danke dir sehr, dass du aus eurem Leben erzählt hast und von deinem Papa und so offen, auch über Höhen und Tiefen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du ja eine große Impulsgeberin bist, denn so viele Menschen pflegen ihre Angehörigen zu Hause und die wollen gesehen werden, die sollen gesehen werden und vor allen Dingen am Ende ist es so, wie du sagst, ist was Sinnvolles tun.
Ja.
Dankeschön.
Sehr gern. Es hat mich voll gefreut, dabei sein zu dürfen.
Ja, Hirn und Heinrich, eine weitere spannende Folge. Ich will an dieser Stelle noch einmal den Instagram-Account von Sophia empfehlen. Unsere kleinen Dahamas. Siehst du, jetzt kann ich es auch ein bisschen richtig aussprechen, oder?
Ja, es ist für die Deutschen nicht so leicht. Das ist eher so ein österreichischer Joke.
Wir mögen euren Humor, das passt schon. Danke. Alle weiteren Folgen zu Hirn und Heinrich hört ihr natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.